Ihr Lieben, wir wollen zum Anfang dieses neuen Jahres vielleicht uns noch mal ein Bibelwort von dem Herrn Jesus vor Augen führen. Das war mir schon bei der Lob- und Dankversammlung so oft im Herzen. Wir kennen das alle aus Johannes 16, Vers 33. Vielleicht kann uns das auch für das kommende Jahr und für die Herausforderungen, die wir insgesamt und persönlich zu bewältigen haben, eine Ermutigung sein. Johannes 16, Vers 33. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Ja, ich denke, das wird den meisten von uns so gehen, vielleicht allen von uns, dass wir auch über den Jahreswechsel uns Gedanken machen, über die Entwicklung, die so in der Welt ablaufen, über die Dinge, die auch in Deutschland, in der Gesellschaft uns beschäftigen, die Terrorgefahr, die Flüchtlingsfrage, die allgemeine Unruhe und ja eine gewisse Krisenstimmung. Man hört so in der weltlichen Presse, ja, da gibt es immer die Umfragen, wie sehen Sie denn in die Zukunft? Und dieses Jahr war es also so, dass merklich mehr Menschen mit Angst und Sorge in die Zukunft blicken als früher. Ja, und diese Angst, Luther hat ja den Vers übersetzt und das ist auch nicht ganz falsch, in der Welt habt ihr Angst, doch fürchtet euch nicht, ich habe die Welt überwunden. Also dieser Begriff Bedrängnis, Enge hat sehr wohl auch etwas mit Angst zu tun. Ja, wenn es eng wird um uns, wenn wir bedrängt sind, dann bekommen wir auch ganz leicht Angst. Wir machen uns Sorgen, das ist leider auch so ein natürlicher Mechanismus eigentlich in unserem Gehirn, ja, dass wir andauernd uns Zukunftsszenarien abspielen. Was wird sein, wenn das eintritt und wenn das auch noch kommt und das auch noch und was ist dann mit mir? Und deswegen ist es ganz wichtig, dass der Herr Jesus uns hier auch ermuntert und ermahnt, unseren Blick auf ihn zu richten. Wenn wir also nur auf die Welt schauen, dann haben wir Bedrängnis. Und das gilt eigentlich ganz grundsätzlich. Und ich denke, auch da sollten wir uns noch einmal dran erinnern, dass wir ja solche sind, die eigentlich in einer ganz besonderen Stellung gegenüber der Welt stehen. Wir haben es in dem Lied gesungen, dieser Begriff Fremdlingschaft. Ja, das ist uns ja vielleicht gar nicht allen so vertraut. Aber wenn man jetzt gerade die Flüchtlinge anschaut, die Asyl beantragen, dann haben wir eigentlich genau die Stellung, die wir geistlicherweise in dieser Welt auch einnehmen, nämlich solche, die eine andere Heimat haben, die aus einem anderen Volk kommen, nämlich aus dem himmlischen Volk Gottes, aber die wir eben in einer fremden Umgebung leben für eine gewisse Zeit, bis wir wieder in die Heimat zurückkehren können. Und dieser Begriff Fremdlingschaft, der beinhaltet eigentlich sehr, sehr viel von dem, was die Bibel uns lehrt über unser Verhältnis zur Welt. Und deswegen kommt es auch, dass wir in der Welt notwendigerweise Bedrängnis haben, weil wir nämlich Fremdkörper sind. Vielleicht lesen wir mal aus Johannes 17, das ist ja dann gleich das folgende Kapitel, ein paar Verse, über das, wie die Kinder Gottes aus Gottes Sicht gegenüber dieser Welt stehen. Ja, wir lesen vielleicht ab Vers 14. Ich habe ihnen, den wahren Kindern Gottes, denen, die ein Eigentum des Herrn Jesus sind, ich habe ihnen dein Wort gegeben. Und die Welt hasst sie, denn sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Ja, wir sind also innerlich getrennt, geschieden von dieser Welt. Wenn die Welt sich Sorgen macht und wenn die Welt sich ängstigt, dass sie untergehen könnte, dann wissen wir, dass diese Sorge nur zu berechtigt ist, auf eine Weise. Denn diese Welt kommt in ein Gericht, in ein göttliches Gericht. Und selbst bevor dieses Endgericht kommt, sagt die Bibel ganz klar, diese Welt wird zunehmend Bedrängnisse durch Kriege, Krisen, Umweltkatastrophen erfahren. Wenn wir Matthäus 24 lesen, was der Herr Jesus darüber vor 2000 Jahren gesagt hat, dann wissen wir, warum gewisse Schlagzeilen immer häufiger in der Presse auftauchen. Ja, um das mal so ganz einfach zu sagen. Die Welt geht tatsächlich auf das Gericht zu, aber wir sind mitten in dieser Welt geborgen, verbunden mit dem Herrn Jesus, der uns aus dieser Welt auch herausholen wird in der Entrückung. Und deshalb sehen wir die ganzen Dinge, eigentlich sollten wir sie aus einer ganz anderen Perspektive sehen, als die Menschen dieser Welt, die keine andere Hoffnung haben als die irdische Hoffnung, als das diesseitige Wohlergehen, Wohlstand, politischer Frieden. Und wer nur diese Hoffnung hat, der muss sich in der Tat Sorgen machen. Ja, das ist ganz berechtigt. Und da müssen wir die Menschen auch verstehen, die da so Ängste und Sorgen haben. Aber eigentlich sind wir in dem herrlichen Zustand, dass wir uns diese Sorgen nicht machen müssen. Wir machen sie uns trotzdem. Ja, und da werden wir vielleicht nachher noch drauf kommen, was der Herr Jesus uns da auch an Trost und Ermunterung geben will. Vielleicht noch aus Johannes 15 auch noch etwas aus zu diesem, die Welt hasst uns. Da sagt der Herr Jesus in Vers 18, Johannes 15, wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wärt, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Ja. Hasst uns die Welt überhaupt? Nun, ich denke, im Westen, in den vergangenen Jahrzehnten, konnte man diesen Hass normalerweise nicht so sehr spüren. Es ist trotzdem wesensmäßig da. Diesen Hass haben wir deshalb nicht so sehr gespürt und erfahren, A, weil die Welt ihren Hass in den Schleier, die Decke einer Toleranz gekleidet hat. Ich bin ja viel mit russlanddeutschen Geschwistern zusammen und das ist etwas sehr Wertvolles und Lehrreiches. Ich höre immer ganz genau zu, wenn sie ihre Erfahrungen berichten. Rumänien ist ja dasselbe. Wie war das unter dem Kommunismus? Da waren die Fronten klar. Ja? Die Kommunisten haben die Christen gehasst wie die Pest. Chruschtschow hatte 1957 einmal im Fernsehen eine Rede gehalten und hat gesagt, in wenigen Jahren werden wir euch den letzten Christen in Russland fest vorstellen und dann haben wir das Christentum komplett ausgerottet. Ja? Da hat er sich schwer getäuscht. Denn trotz der schweren Verfolgung, trotz der Tatsache, dass viele Gemeindeleiter, Prediger für Jahrzehnte in Straflager und Gefängnisse gehen mussten, kamen immer wieder neue Brüder, die diesen Dienst getan haben. Die Gemeinden wurden zwar zum Teil schwer bedrängt, aber man konnte sie durch die Verfolgung nicht ausrotten, sondern im Gegenteil, sie wurden wieder stärker. Das Evangelium hat sich als stärker erwiesen als der Kommunismus. Da waren die Fronten klar. Und die Brüder haben gesagt, wenn du gesagt hast, ich bin gläubig, ich bin Baptist, dann war alles klar. Du durftest nicht studieren, du durftest in der Arbeit nur die dreckigsten und niedrigsten Arbeiten machen. Wenn du der beste Arbeiter warst im ganzen Betrieb mit Abstand, dann durftest du auf gar keinen Fall geehrt werden als Held der sozialistischen Arbeit, ja, weil du eine gesellschaftsfeindliche Einstellung hattest. Es war einfach alles klar. Und man hat es auch angenommen so und hat gesagt, gut, jawohl, ich gehe unten durch, ich trage diesen Hass. Bei uns ist es schwieriger. Bei uns äußert sich der Hass eigentlich eher so in einem mitleidig abschätzigen Blick, so, ah, was ist denn das für eine seltsame Type? Ja, so ein komischer, religiöser Heini, Spott, Verachtung, eine Ausgrenzung, die eher subtil ist, eher ein bisschen feiner. Und das macht es uns auch ein bisschen schwerer. Man ist einfach in der Gefahr, sich doch der Welt ein bisschen anzugleichen, um ihre Liebe, ihre Freundlichkeit zu erkaufen und diesem Hass zu entgehen. Wenn du aber als Christ wirklich offen lebst, deinen Glauben offen lebst, dann erlebst du diesen Hass auch bei uns. Ja? Zum Beispiel, wenn man einem Chef sagen muss, es tut mir leid, aber ich kann nicht sagen, Sie sind nicht da, wenn Sie da sind. Ja? Ich lüge nicht. Suchen Sie jemand anders, der so eine Ausrede bringt. Ja? Dann erlebt man, dass die Toleranz auch ein bisschen abgeschwächt wird. Ja? Und da unter Umständen jemand auch seine Krallen zeigt, seinen Ärger zeigt. Und das ist ja das, warum hasst die Welt uns? Warum hasst sie den Herrn Jesus? Johannes 7. Das Johannesevangelium enthält einiges zu unserem Thema. Johannes 7, Vers 7. Da sagt der Herr Jesus zu seinen ungläubigen Verwandten, Brüdern, die Welt kann euch nicht hassen, mich aber hasst sie, denn ich bezeuge von ihr, dass ihre Werke böse sind. Also das heißt, der Hass der Welt, der kommt eigentlich daher, dass der Herr Jesus den Menschen ihre eigene Sünde, ihre eigene Bosheit und Trennung von Gott so richtig bewusst macht. Und zwar auch den religiösen Menschen. Und bei uns ist es auch so, die wahren Christen werden vielleicht am meisten abgelehnt von den Namenschristen, gar nicht von den weltlichen Atheisten. Ja? Der Hass kommt oft von denen, die religiös sind, aber nicht wiedergeboren, nicht wirklich diese Hoffnung und die haben und den Herrn Jesus kennen. Aber Tatsache ist, der Herr Jesus als der Heilige und Gerechte hat dieses Licht gebracht, in dem die Sünde klar offenbar wird. Und weil die meisten Menschen das gar nicht wollen, dass die Sünde aufgedeckt wird, sondern lieber sie ein bisschen tarnen wollen, deswegen verabscheuen sie den Herrn Jesus und das wahre Evangelium. Und wenn jetzt ein Christ echt mit seinem Herrn lebt, dann muss er genau denselben Hass und genau dieselbe Ablehnung erfahren wie der Herr Jesus auch. Und manchmal liegt es, wenn die Welt uns lobt und freundlich zu uns ist, daran, dass wir einfach als U-Boot-Christen leben, als getarnte Christen, die so ein bisschen die Farbe ihrer Umgebung annehmen. Ja, das machen ja die Chamäleons. Aber wir sollten eigentlich Farbe bezeugen und Zeugnis für den Herrn Jesus sein, mitten in dieser feindseligen Atmosphäre der Welt um uns herum. Das ist eigentlich die Herausforderung. Der Herr Jesus hat uns erwählt, er rettet aus der Welt, damit wir seine Zeugen sind, damit wir mitten in der Welt seinen Namen bezeugen. Und das möchte ich auch nochmal lesen aus Johannes 17, Vers 17 und 18. Da heißt es, heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Gleich wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende auch ich sie in die Welt. Also wir sind nicht gerufen zur Weltflucht, dass wir uns zurückziehen in irgendwelche Klostermauern, sondern wir sind gerufen, als Kinder Gottes, als Fremdlinge, mitten in dieser Welt mutig Zeugnis für den Herrn Jesus zu geben. Und zwar allererst mal auch in unseren Taten und dann auch in unseren Worten. Das muss beides zusammengehören. Dass wir uns anders verhalten als die Welt. Wir sind nicht dadurch Zeugnis, dass wir dasselbe tun wie die Welt. Dass wir dieselben schmutzigen, zweideutigen Redewendungen und Witze verwenden wie die Welt. Dass wir dieselbe Art des Umgangs miteinander haben wie die Welt. Sondern wir sind dadurch Zeugnis, dass wir ganz anders leben. Dass wir gegen den Strom leben. Dass wir heilig leben. Mitten in einer unheiligen Umgebung. Das ist eigentlich das, was der Herr Jesus uns zumutet, was er möchte von uns. Dazu sendet er uns in die Welt, dass wir als Lichter in der Welt leuchten. Philipper 2, eines der Worte, die ich eigentlich sehr liebe, da wird es so richtig deutlich gemacht. Ja? Und das ist genau dieses Zeugnis, das wir auch heute und morgen in dieser Welt ablegen dürfen. Philipper 2, Vers 14 bis 16. Tut alles ohne Murren und Bedenken, damit ihr unsträflich und lauter seid, untadelige Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter welchem ihr leuchtet als Lichter in der Welt, indem ihr das Wort des Lebens darbietet. Das möchte der Herr Jesus, dass wir mitten in der Welt nach den Maßstäben Gottes, nach den heiligen Maßstäben Gottes leben. Dass wir nicht das tun, was die Welt tut, uns nicht anpassen an die Welt, sondern dass wir uns anpassen an Christus. Und wenn wir das tun, dann wird auf der einen Seite die Ablehnung der Welt uns deutlich treffen. Und auf der anderen Seite passiert etwas, dass Menschen an uns etwas von dem Herrn Jesus sehen. Und das ist doch das, was wir uns wünschen. Das ist doch das, worum wir auch beten dürfen. Dass wir durch unser Verhalten im Alltag, durch unsere Freundlichkeit und Liebe, durch unsere Reinheit, durch unseren Verzicht auf Spott und Bosheit und Rebellion und Ungehorsam und diese ganzen Dinge, die die Welt so im Alltag, im Berufsleben auch zeigt, dass wir dadurch ein lebendiges Licht sein können, wo die Botschaft des Herrn Jesus durch uns verbreitet wird und empfohlen wird und nicht durch unser Verhalten womöglich noch Ärgernis und Spott über die christliche Botschaft ausgegossen wird. Das ist diese Herausforderung. Und deshalb, wir müssen in der Welt mit Bedrängnissen rechnen, weil wir ein heiliger Fremdkörper in der Welt sind. Weil die Welt uns wesensmäßig hasst. Und zwar tut sie das auch, wenn wir uns an die Welt anbiedern. Dann wird es nur nicht so ganz schmerzhaft deutlich, aber die Verachtung ist im Grunde umso größer. Ja, wenn ein Weltmensch sieht, da ist ein Christ, der eigentlich ganz anders leben sollte als wir und er lebt so wie wir, dann erzeugt es nicht etwa Bewunderung und Dankbarkeit, sondern im Grunde verachtet so ein Weltmensch einen Christen. Das ist ja interessant, dass die Welt eigentlich genau weiß, was man als Christ tun und nicht tun sollte. Ja? Und dass mancher schon gehört hat, wissen Sie, also das hätte ich von Ihnen nicht gedacht. Als Christ hätte ich von Ihnen erwartet, dass Sie sich anders verhalten. Ja? Es ist hart, wenn man das hören muss, aber es zeigt einfach, die Welt weiß eigentlich schon ganz genau. Die sündigen Menschen wissen, die Christen müssten eigentlich anders leben. Ja? So viel wissen sie noch vom Evangelium und von Jesus Christus. Und wenn wir das wirklich tun, dann wird der Segen des Herrn bei uns sein. Dann haben wir Bedrängnis, Schwierigkeiten im Arbeitsplatz, Widerstände, aber dann haben wir auch die Nähe des Herrn. Und das ist eben die andere Sache. Wenn wir uns anpassen und so ein bisschen gucken, dass wir niemanden zu nahe treten und dass wir unser Christsein nicht zu deutlich leben und bekennen, dann haben wir jetzt vielleicht weniger offene Feindschaft, aber wir erleben auch die Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus weniger. Und das ist doch schade. Das ist doch nicht das, was der Herr eigentlich von uns möchte. Ja, vielleicht können wir uns gerade da auch noch mal ein paar Ermunterungen aus dem ersten Petrusbrief anschauen. Die damaligen Gläubigen wurden wirklich angefeindet und schwer verfolgt zum Teil. Sie wurden umgebracht als solche, die dem Kaiser die Anbetung verweigern. Und der erste Petrusbrief bringt immer wieder Trost und Zuspruch für uns, für die Kinder Gottes, wenn sie in einer feindseligen Umgebung leiden müssen. Sind wir bereit zu leiden, ihr Lieben? Früher war das ganz klar, ein Christ ist jemand, der bereit ist zu leiden. Das war zum Beispiel auch in Russland klar. Ja, in Rumänien bestimmt auch. Ein Christ ist jemand, der sein Kreuz auf sich nimmt, der Schmach trägt, der bereit ist, verspottet und ausgegrenzt zu werden. Und wir sind heute leidensscheu. Überwiegend. Wir haben Schwierigkeiten mit Leiden, um des Herrn Jesu willen. Und deswegen sind vielleicht diese Worte, die wir da im ersten Petrusbrief lesen, ganz heilsam und gut für uns. Lesen wir mal 1. Petrus 3, ab Vers 14. Da heißt es, und wenn ihr auch leiden solltet, um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr. Ihr drohen aber fürchtet nicht und lasst euch nicht beunruhigen, sondern heiligt vielmehr Gott den Herrn in euren Herzen. Seid aber allezeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist, und zwar mit Sanftmut und Ehrerbietung. Und bewahrt ein gutes Gewissen, damit die, welche euren guten Wandel in Christus verlästern, zu Schanden werden in dem, womit sie euch als Übeltäter verleumden mögen. Denn es ist besser, dass ihr für Gutes tun leidet, wenn das der Wille Gottes sein sollte, als für Böses tun. Also hier wird es ganz selbstverständlich angenommen. Es kann sein, dass ihr leiden sollt. Es kann sein, dass Gott es so möchte, dass ihr um der Gerechtigkeit willen, weil er euch zu Gott bekennt, weil er seinen Willen tut, dass ihr Angriffe, Schwierigkeiten, vielleicht sogar richtige Verfolgung erduldet. Damals war es so, dass manchmal die Christen fliehen mussten aus den Orten, wo sie verfolgt wurden und mussten ihr ganzes Geschäft, ihr Haus und alles, was sie hatten, außer einem Koffer zurücklassen. Ja? Und im Hebräerbrief heißt es von solchen Christen, ihr habt den Raub eurer Güter mit Freuden ertragen. Oh, wie geht denn das? Ja? Also da ist schon etwas Übernatürliches im Spiel. Da sieht man, wenn man wirklich mit dem Herrn Jesus auch durch Bedrängnisse durchgeht, dann kann der Herr Jesus einem so nahe sein, dass man diese ganzen Dinge, wo andere Leute drüber verbittert wären und zerbrochen wären und niedergedrückt, dass man die sogar mit Freuden lassen kann. Wir lesen das auch im 1. Petrus 4, Vers 12, auch so ein Trostwort. Geliebte, lasst euch durch die unter euch entstandene Feuerprobe nicht befremden, als widerführe euch etwas Fremdartiges, sondern in dem Maß, wie ihr Anteil habt an den Leiden des Christus, freut euch, damit ihr euch auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freuen könnt. Glückselig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet um des Namens des Christus willen, denn der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes ruht auf euch. Bei ihnen ist er verlästert, bei euch aber verherrlicht. Keiner von euch soll daher als Mörder oder Dieb oder Übeltäter leiden oder weil er sich in fremde Dinge mischt. Wenn er aber als Christ leidet, so soll er sich nicht schämen, sondern er soll Gott verherrlichen in dieser Sache. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich auch immer wieder Mühe habe, wenn ich Zeugnis geben soll und weiß, da trifft mich dann Verachtung. So Spott von irgendwelchen, was weiß ich, Intellektuellen oder so Weltleuten. Und ich denke, das geht uns manchmal so, dass wenn wir da Zeugnis geben sollen, wenn wir uns bekennen sollen zu unserem Herrn, dass wir da Mühe haben. Und das müssen wir dem Herrn auch sagen. Darin zeigt sich einfach auch ein Stück so fleischliches Eigenleben, das nicht das Kreuz gerne akzeptiert. Und da dürfen wir dann wirklich auch lernen, dass wir bereit sind zu leiden, dass wir bereit sind, verspottet zu werden und ausgegrenzt zu werden. Und da sagt dieses Bibelwort, wenn er das wirklich in der richtigen Haltung tut, dann wird der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes auf euch ruhen und ihr könnt euch freuen, ihr könnt euch glücklich preisen für solches Leiden. Das geht natürlich auch wieder nur, wenn wir die Perspektive der Ewigkeit haben. Dass wir wissen, für jeden solchen Spott wird unser Herr uns einmal loben und uns Anerkennung geben in der Herrlichkeit, am Tag der Rechenschaftslegung, des Richterstuhls des Christus. Dort wird es alles geklärt werden und diejenigen, die bereit waren, um des Herrn willen zu leiden, werden da gesegnet sein und werden da auch Lob und Anerkennung vom Herrn bekommen. Und was ist uns wichtiger? Die Anerkennung von dieser Welt, von den Menschen oder die Anerkennung vom Herrn? Die Frage müssen wir uns immer wieder mal stellen. Ich habe das nicht umsonst vorgelesen, sondern ich bin der Überzeugung, dass wir in den nächsten Jahren auch hier in unserer liberalen, humanistischen Gesellschaft mehr Christenverfolgung haben werden. Und ich denke, es ist gut, dass man sich da in aller Nüchternheit drauf einstellt. Man merkt es schon so ganz allmählich, und es ist einfach hängt zusammen mit der Entwicklung dieser Welt, die immer mehr zum Antichristen hin sich entwickelt. Das müssen wir ja ganz klar sehen. Diese Welt wird immer antichristlicher. Diese Welt sagt sich immer bewusster los von allem, was auf Gottes Ordnungen und Gottes Gebote und Gesetze sich beruft. Wir wissen, in 2. Thessalonicher 2 steht, dass das Geheimnis der Gesetzlosigkeit über die ganzen Jahrhunderte schon am Wirken war, bis der Gesetzlose geoffenbart wird. Und das ist der Antichrist. Das ist der Mensch der Sünde, die Personifizierung der Rebellion gegen Gott. Und in der vorantichristlichen Zeit, wo wir leben, werden diese Elemente der Gesetzlosigkeit immer stärker. Und auch wenn wir der festen Überzeugung sind, dass die Gemeinde entrückt wird, bevor der Antichristus selber offenbar wird, heißt es ja nicht, dass nicht die Bedrängnisse und die antichristlichen Entwicklungen sich immer mehr verstärken, sondern nach dem, was der Herr Jesus uns in Matthäus 24 lehrt über das Gesetz der Wehen, dass praktisch die endzeitlichen Entwicklung wie Wehen sind, ist es gegen Schluss zu, wird es immer häufiger und immer stärker. Ja? Bis dann die Austreibungsphase, die Geburt kommt. Und von daher gesehen, denke ich, müssen wir ganz nüchtern damit rechnen, dass wir schärfer angegriffen und ausgegrenzt werden. Ich möchte mal so ein paar Konfliktpunkte nennen. Also man kann einfach sehen, dass diese Welt immer mehr wirklich alles auf die Bibel und auf Gott bezogene ablegt und feindseligst angreift. Zum Beispiel die Rechtsreform. Ja? Wir haben jetzt eben auch mit der Homo-Ehe, mit der Anerkennung der Homo-Ehe eigentlich den ersten ganz massiven, direkten Angriff auf Gottes Schöpfungsordnung. Da wird die grundlegendste Schöpfungsordnung, die der heilige Gott eigentlich schon im Paradies festgelegt hat, von der Welt öffentlich niedergerissen und verspottet und praktisch pervertiert durch diese Dinge. Ja, was ist das? Das bedeutet, dass die christlichen Nationen in Anführungsstrichen, die jahrhundertelang Segen hatten, weil sie ein Stück weit sich an die Ordnungen Gottes gehalten haben und in gewisser Weise Gott respektiert haben, dass sie sich immer deutlicher von Gott lossagen. Und es besteht eigentlich nur noch der Mensch als Maß aller Dinge. Also alles, was göttlich ist in der Rechtsordnung, wird eliminiert, wird ausgeschaltet. Und nur noch das Menschliche zählt. Was ist für den Menschen gut? Deswegen kann man jetzt schon voraussagen, dass auch die Vielehe und zum Beispiel die Erlaubnis von Verwandtschaftsehen auch kommen wird. Ganz sicher, weil das steht in der Bibel, das steht nicht im Gesetzbuch des Humanisten drin, der sagt, der Mensch ist das Maß aller Dinge. Warum soll ein Mann nicht 5 Frauen haben und 5 Frauen einen Mann? Ja, ist ja menschlich gar kein Problem, oder? Wer sagt das, dass nur ein Mann und eine Frau? Ja, das sagt Gott. Ja, was Gott sagt, das wollen wir sowieso nicht mehr hören. Das ist der Geist der Zeit heute. Ja? Und damit müssen wir rechnen, weil wenn wir als Christen immer noch sagen, wir glauben, dass Gottes Schöpfungsordnung wahr ist und richtig ist, dann werden wir zunehmend angefeindet. Ich lese ja viel auch Nachrichten. Und es ist interessant, zum Beispiel in USA sind die Dinge schon weiter als bei uns. In USA ist zum Beispiel ein christliches Bäcker-Ehepaar verurteilt worden von einem weltlichen Gericht, weil sie sich geweigert haben, für eine Homo-Ehe eine Hochzeitstorte zu backen. Ja? Da wurden die unter dem Antidiskriminierungsgesetz angeklagt und mussten praktisch $130.000 Strafe zahlen, um praktisch diese armen, verletzten Seelen, die sich tief verletzt gefühlt haben durch die Ablehnung, wieder gutzustellen. Ja? Und es gibt zum Beispiel dort auch Prediger, die verhaftet werden und unter Anklage gestellt werden, weil sie zum Beispiel sagen, dass der Islam eine finstere Religion ist. So weit sind wir. Dass nämlich der Humanismus eine gewisse Gesinnungsdiktatur ausübt, dass man gar nicht mehr die Grundelemente des christlichen Glaubens offen bekennen darf, sondern dass man nur noch das bekennen muss, was politisch in diesem humanistischen Konzept, das letztlich antichristlich ist, erlaubt ist. Und das wird auch in Deutschland Schritt für Schritt mehr kommen. Die Toleranz wird gerade durch diese sogenannten Antidiskriminierungsgesetze immer mehr eingeschnürt. Und die Christen, die wirklich noch an den Fundamenten der Bibel festhalten, die wirklich die biblische Wahrheit verteidigen, die werden schärfer ausgegrenzt. Also da bin ich ganz fest überzeugt, das zeigt sich schon jetzt und das wird sich noch mehr zeigen. Und das bedeutet, wir kommen in eine Bewährungsprobe unseres Glaubens. Wir können natürlich sagen, ja gut, dann bin ich eben auch für die Homo-Ehe, wenn alle für die Homo-Ehe sind. So machen das zum Beispiel die liberalen Kirchen. Die haben da gar kein Problem damit. Ja? Oder aber wir bekennen, dass nach der Bibel Homosexualität immer noch Sünde ist. Auch wenn die Welt sagt, das darf gar keine Sünde mehr sein. Ja? Dass Gottes Maßstäbe mehr gelten. Es hat ja der Franklin Graham, der in manchem anderen eher liberal und neoevangelikal ist, hat das gesagt, als der oberste Gerichtshof der USA die Homo-Ehe für rechtens erklärt hat, hat er gesagt, die Schöpfungsordnung Gottes wird von Gott gemacht und nicht von menschlichen Richtern. Ja? Das können wir nicht anerkennen als Christen, diese Entscheidung. Für uns kann die nicht bindend sein. Weil das Problem ist ja nicht, dass man jetzt die Homo-Ehe oder solche Dinge gewaltsam verändern würde oder dagegen Einspruch erhebt, sondern dass man darf schon gar nicht mehr anderer Meinung sein. Ja? Das wird schon unter Verbot gestellt. Und da müssen wir einfach feststellen, da wird es enger werden. Ja? Und das Problem ist, da braucht man nicht Angst machen und uns keine Angst dafür machen lassen, aber wir müssen nüchtern mit diesen Dingen rechnen. Wenn sie uns nämlich sonst plötzlich überfallen, dann kann es sein, dass wir nicht innerlich gerüstet sind, auch für das, was wir als Preis für unsere Christusnachfolge bezahlen müssen. Ja? Deswegen sage ich das auch so offen, weil man einfach sehen muss, diese Welt wird in ihrer Feindseligkeit gegen die wahren Christen härter werden, rücksichtsloser werden. Wie gesagt, es gibt auch schon Straßenprediger, die verhaftet wurden und in England zum Beispiel zu Geldstrafen verurteilt wurden, weil sie einfach nur vorgelesen haben, was die Bibel über Homosexualität sagt. Ne? Das reicht schon aus, um jemanden zu verhaften. Und in dieser Richtung müssen wir sehen, es wird uns mehr kosten, uns zu dem Herrn Jesus und zu seiner Wahrheit zu bekennen. Ja? Und der Herr Jesus sagt ja, wenn ihr einen Turm bauen wollt, dann setzt euch vorher hin und überschlagt die Kosten. Ja? Der Herr hat uns nie gesagt, es wird ein Spaziergang sein und uns nichts kosten, wenn wir ihm nachfolgen. Oder lest ihr das irgendwo in der Bibel? Nein, der Herr ist da ganz offen. Wir haben das Problem. 2. Timotheus 3 heißt es, jeder, der gottesfürchtig leben will in Christus Jesus, wird Verfolgung erleiden. Ja, die sieht unterschiedlich aus. Wir müssen da werden sehen, wie es kommt. Es wird, kann sein, das wird eine Zeit lang nicht so ernst werden, aber wir müssen damit rechnen, dass der Druck stärker wird und dann müssen wir bereit sein zu leiden. Und dann müssen wir bereit sein, uns davon nicht einschüchtern zu lassen, sondern mutig Zeugnis zu geben trotzdem. So haben es zum Beispiel die russischen Gläubigen unter den Kommunismus gemacht. Die haben sich nicht einschüchtern lassen. Ja? Die haben trotzdem Zeugnis gegeben, zum Beispiel auch in der Armee oder auf der Arbeit. Ja? Und das Interessante war, dass manchmal hartgesottene Kommunisten, Gefängniswärter oder kommunistische Funktionäre sagen mussten, ich habe großen Respekt vor ihnen. Ja? Und manche sind sogar gläubig geworden durch das Zeugnis von ernsten Christen, die mitten in einer total antichristlichen kommunistischen Atmosphäre gewagt haben, ihren Glauben zu bezeugen, zu sagen, ich glaube trotzdem, dass die Bibel recht hat. Ja? Und diesen Mut, ich glaube, den möchte der Herr Jesus uns schenken. Und er deswegen diese Verheißung. Der Herr sagt uns ganz klar, ihr werdet in der Welt Bedrängnis haben. Es wird nicht alles locker und freundlich sein. Ihr werdet in der Welt nicht Frieden haben. Wo haben wir Frieden? In ihm. In ihm haben wir Frieden. Das heißt, wenn wir mitten durch die Schwierigkeiten dieser Welt gehen, dürfen wir wissen, der Herr Jesus ist mein Friede. Er ist bei mir. Er stärkt mich und deshalb kann ich auch in dieser feindseligen Welt leben und mit ihm vorangehen, weil der Herr Jesus mir Frieden gibt, Kraft gibt, Freude gibt, weil er seine Hand über uns hält. Wisst ihr, auch die Weltereignisse werden ganz sicher nicht positiver werden. Die Welt wartet schon auf die nächste Wirtschafts- und Finanzkrise. Ja? Und wenn man sich anguckt, wie viele Milliarden da als Nullsummen in der Welt umeinander gepumpt werden, dann braucht man sich nicht wundern, dass die nächste Finanzkrise kommen wird. Ja? Das ist ganz klar. Und die Welt erwartet mehr Terror, mehr Schwierigkeiten, ja. Aber wir dürfen in dem allem zuversichtlich sein, weil der Herr Jesus bringt die Seinen durch. Ich lese ja auch sehr gerne die Zeugnisse von der evangelischen Karmelmission, ja, muss ich sagen. Weil das sind Christen, diese Bekehrten in den muslimischen Ländern, die bezahlen wirklich noch den biblischen Preis für ihre Nachfolge. Das heißt, die werden ausgegrenzt und gehasst und verfolgt und manche von diesen Evangelisten, die früher Moslems waren, in muslimischen Ländern von dem Herrn Jesus Zeugnis geben, die kriegen so alle paar Tage mal eine Todesdrohung auf ihr Handy gefunkt. Ja, wir bringen dich um, wir schneiden dir den Kopf ab. Ja, und die machen weiter. Das finde ich ganz herausfordernd. Ja, den Mut hätte ich jetzt, wenn ich in mich selber reingucke, so nicht. Die machen weiter und bezeugen den Herrn Jesus und erleben, wie der Herr sie Jahr um Jahr beschützt. Manche machen das schon 20 Jahre und kriegen schon 20 Jahre Todesdrohung. Kann man sich das vorstellen? Ja? Menno Simon, einer der Führer der Täufer, ein treuer Christ in der Zeit der Reformation, wurde 30 Jahre von allen Obrigkeiten, katholisch und evangelisch, im ganzen Deutschen Reich gesucht. Und er wurde 30 Jahre nicht gefunden. Ja? Gott hat ihn verborgen. Gott hat ihn beschützt. Und das erleben zum Beispiel diese Geschwister in diesen Ländern, wo so großer Druck ist. Sie erleben den Herrn viel mehr als wir. Ja, wir stützen uns auf gewisse äußerliche Dinge und wir sind ja froh um jeden Frieden und jede gute Ordnung. Da haben wir ja gar nichts dagegen, sind wir ja dankbar. Aber wenn jetzt etwas mehr Unsicherheit kommt, etwas mehr Krise und Schwierigkeiten, dann sollte das uns Christen nicht in Depressionen treiben, sondern im Gegenteil, wir sollten aufwachen und munter werden und sagen, eigentlich ist dieses Klima für uns doch gesünder. Ja? Wenn es so arg lau und warm ist und alles so tolerant und Wohlstand ist und alles so gut und glatt läuft in unserem Leben, ja, wir müssen doch eigentlich zugeben, das ist nicht das Klima, was uns als Gläubige gut bekommt. Und von daher gesehen, auch das, was der Herr gesagt hat, wenn die Welt jetzt vielleicht auch etwas mehr Krisenerscheinungen zeigt, etwas feindseliger ist gegenüber uns, eine schwierigere Lebensumgebung, dann dürfen wir trotzdem getrost sein. Seid getrost. Fasst Mut. Lasst euch nicht von solchen Dingen einschüchtern und zum Rückzug bewegen oder in Depressionen führen. Das ist normal. Das andere war unnormal, wenn man es mal insgesamt nimmt, ja. Und wenn wir mal gucken in die Welt, Christenheit und nicht nur den europäischen Teil oder den abendländischen Teil nehmen, dann war Bedrängnis schon immer das Normale. In Korea, in China, in Indien, ja, in Afrika zum Teil auch. Das ist das, was wir haben, ist unnormal gewesen. Ja, dieser faule Friede, diese Toleranz. Und wenn das jetzt etwas abgebaut wird, dann wollen wir uns doch Mut machen lassen von dem Herrn Jesus, dass er sich viel mehr erweisen wird als unser Schutz, wenn vielleicht der menschlich-gesellschaftliche Schutz etwas abgebaut wird. Ja? Dass er sich auch erweist als unsere Stütze, wenn zum Beispiel menschliche, soziale Stützen, das Sozialsystem, die Finanzen, die Bankzinsen wegbrechen, uns nicht mehr so helfen. Dann erleben wir viel mehr den Herrn Jesus, wie er uns stützt und stärkt. Da bin ich überzeugt davon. Ja, und von daher, wenn wir also merken, hier in der Welt gewittert und es wird allmählich ziehen düsterere Wolken auf, dann sollte uns das nicht in Angst und Sorge treiben, sondern wir dürfen wissen, das alles ist vom Wort Gottes her vorhergesagt. Es muss ja so kommen. Es kann nicht die ganze Zeit so weitergehen oder immer besser werden, wie sich das der Mensch gerne wünschen würde, sondern die Krisenzeichen, die werden sich verstärken. Aber wir haben einen Herrn, der seine Leute durchbringt, auch in den größten Not- und Krisenzeiten. Und das darf uns wieder neu groß werden. Ich habe das nochmal nachgeschaut, dieses Wort seid getrost. Ja, das ist ein sehr, sehr schönes biblisches Wort. Das heißt zum Beispiel auch, seid mutig, fasst Mut. Seid kühn, heißt es sogar auch. Ja? Also, dass wir uns gar nicht einschüchtern lassen. Dass wir gar nicht den Rückzug einschalten, sondern im Gegenteil, einen Gang höher schalten und Gas geben, um das mal so zu sagen. Ja? Das sagt eigentlich Gottes Wort hier. Habt Mut, seid zuversichtlich. Warum können wir zuversichtlich sein, wenn die Krisenzeichen größer werden? Ja, weil unser Halt, unser Fels, das ist nicht diese Welt, das ist nicht der DAX, der Börsenkurs, ja, oder die Wirtschaftsindizes oder die Arbeitslosenstatistik. Unser Halt ist der Herr Jesus. Und er regiert oben im Himmel in der Herrlichkeit, egal wer da unten regiert oder nicht regiert, ob es da Kriege gibt und Krisen oder ob alles friedlich erscheint. Ist es ja sowieso nie im Weltmaßstab. Ja, wir sehen das ja alles immer nur von unserer europazentrierten Perspektive. Ja, wenn man die Weltgeschichte mal objektiv schreiben würde, hat es die ganze Zeit schon überall Kriege, Krisen und Schwierigkeiten gegeben. Bloß wir waren halt relativ ausgenommen. Ja? Aber ganz egal, wie es aussieht, der Herr Jesus bleibt unser Fels. Ich lese auch immer wieder gerne in den Psalmen, und da gibt es auch solche mutmachenden Psalmen, die uns da wirklich auch ein Stück Trost geben können. Ich, zum Beispiel der Psalm 46, das ist so ein Krisenpsalm. Vielleicht lesen wir den mal unter diesem Hintergrund. Psalm 46 ab Vers 2. Gott ist unsere Zuflucht und Stärke, ein Helfer, bewährt in Nöten. Ist auch so schön. Wie gesagt, ich sehe es bei den Russlanddeutschen. Aber wir sehen es auch bei den vergangenen Generationen. Auch bei den Christen, die zum Beispiel in den Schützengräben des Ersten und Zweiten Weltkriegs sitzen mussten. Die erleben mussten, wie rings um sie her die Menschen umgekommen sind. Die erleben mussten, wie sie Hunger gelitten haben und sich irgendwo im Wald irgendwelche Beeren sammeln mussten, um noch durchzukommen mit ihrer Familie. Die sind auch durchgekommen, die hat der Herr Jesus auch durchgebracht. Gott ist unsere Zuflucht. Wir brauchen einen Schutzraum. Ja? Wenn die Raketen geflogen sind in Israel, dann rennen die Leute in Schutzräume. Das sind betonierte Unterkünfte, unterkellert oder ganz stark betoniert. Und da kann selbst eine Rakete drauf fliegen und das Ding fällt immer noch nicht zusammen. Ja? Das ist ein Schutzraum. Da ist man sehr, sehr froh, wenn irgendwelche Raketen in der Gegend umeinander fliegen, dass man so einen Schutzraum hat. Aber der Herr Jesus ist unser Schutzraum. Und der ist absolut atombombensicher, könnte man sagen. Ja, der ist absolut fest und da kann nichts an uns herankommen. Und Gott ist auch unsere Stärke. Das heißt, dort, wo man menschlich gesehen sagen könnte, ich bin am Ende, ich habe keine Hoffnung mehr, ich habe Angst, da bekommen wir von dem Herrn Jesus eine innere Kraft. Und das ist die Kraft seiner Auferstehung. Eine innere Kraft, die uns durchtragen wird, auch in Nöten. Und der Herr ist ein Retter und Helfer, der sich millionenfach bewährt hat, durch die ganze Geschichte der Menschheit hindurch. Bei all denen, die auf ihn vertraut haben. Sie sind nicht zuschanden geworden. Darum fürchten wir uns nicht, wenn auch die Erde umgekehrt wird und die Berge mitten ins Meer sinken, wenn auch seine Wasser wüten und schäumen und die Berge zittern vor seinem Ungestüm. Ein Strom mit seinen Bächen erfreut die Stadt Gottes, das Heiligtum der Wohnungen des Höchsten. Gott ist in ihrer Mitte, sie wird nicht wanken. Gott wird ihr helfen, wenn der Morgen anbricht. Ist es nicht schön? Dürfen wir uns daran erinnern, dass die Gemeinde Jesu Christi das Heiligtum ist, der Tempel Gottes, wo Gott wohnt, wo Gott in der Mitte ist, wenn wir wirklich um ihn geschart sind, auf ihn ausgerichtet sind. Also dieses Heiligtum ist von dem ganzen Chaos, von dem ganzen Erdbeben, von den ganzen Dingen, die hier geschildert werden, ausgenommen. Ja? Es ist abgesondert von diesen Dingen. Und dort ist etwas ganz anderes. Da ist Gott in der Mitte. Und deswegen ist da Friede und Freude. Diese Gemeinde Jesu Christi und die einzelnen Gläubigen in Christus, sie werden nicht wanken. Gott wird ihnen helfen. Vers 7, die Völker toben, die Königreiche wanken. Gut, davon sehen wir jetzt ein bisschen mehr. Wenn er seine Stimme erschallen lässt, dann zerschmilzt die Erde. Der Herr der Heerscharen ist mit uns. Der Gott Jakobs ist unsere sichere Burg. Und dann Vers 11. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Ich werde erhaben sein unter den Völkern. Ich werde erhaben sein auf der Erde. Der Herr der Heerscharen ist mit uns. Der Gott Jakobs ist unsere sichere Burg. Wer ist der Herr der Heerscharen? Nun, das ist ein Titel des Herrn Jesus. Und der Herr der Heerscharen, das bedeutet, das ist der Herr, dem alle Engelmächte, die gewaltigen heiligen Engel, zu Gebote stehen. Der sie mobilisiert. So wie bei Josua, wo er bei der Belagerung dieses Heer der himmlischen Engelheerscharen gesehen hat, die mit Israel waren und dafür gesorgt haben, dass Israel gewinnt, sind diese himmlischen Heerscharen auch mit uns und um uns, wenn wir dem Herrn Jesus dienen und uns an ihn halten. Seid still, das heißt auch, hört auf, euch Sorgen zu machen. Hört auf, ängstlich zu sein, innerlich umeinander zu rennen. Ja, das ist ja, wenn jemand Panik hat, dann entweder ist er total gelähmt oder er rennt umeinander und versucht irgendwas zu machen, um irgendwie noch was aufzuhalten und ist völlig hektisch. Und hier sagt die Bibel, seid still, wenn ihr in Nöten und Schwierigkeiten seid, dann werdet still vor dem Herrn und erkennt, der Jesus ist der Allmächtige. Er ist der, der alles in seiner Hand hat. Er ist der, der völlig genügt in jeder Krise. Wenn wir ihn haben, dann brauchen wir nichts anderes. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde, übersetzt Luther im Psalm 73. Ja? So dürfen wir sehen und handeln. So dürfen wir wissen, in den großen und in den kleinen Krisen und Herausforderungen, der Herr Jesus ist bei uns. Wir dürfen Mut fassen. Wir dürfen getrost sein. Wir dürfen zuversichtlich sein. Ganz egal, wie die äußere Situation aussieht, der Herr Jesus bringt uns durch alles durch. Er hat die Welt überwunden. Wie gesagt, es ist ganz wichtig, immer wieder für mich ein großer Trost, die Auferstehung des Herrn Jesus ist der Sieg. Ist das Zeichen des Sieges, dass der Herr Jesus die Welt besiegt hat, den Satan besiegt und entmachtet hat. Die Sünde, die Menschen, alles hat der Herr Jesus besiegt und schon unter seine Füße gebracht. Es ist nur noch nicht dieser Sieg völlig offenbar, aber vollbracht ist er schon. Und darauf dürfen wir rechnen. Der Herr Jesus hat die Welt überwunden und wenn wir mit ihm durch diese Welt gehen, dann ist er unser ganz wirksamer Schutz und unsere Zuflucht. Und er hat unsere Zukunft in seiner Hand. Deswegen ist es auch so verkehrt, wenn wir uns Sorgen machen. Ja, diese Szenarios, was ist wenn, die lassen praktisch immer, wenn sie Sorgen Gedanken sind, einen ganz wichtigen Faktor aus. Und das ist der Herr Jesus, das ist Gott. Gott und sein Wirken, dass Gott doch im Regiment sitzt und alles unter Kontrolle hat, ist ein enorm tröstlicher Gedanke, den wir, denke ich, bei der Betrachtung der Weltgeschichte und der kommenden Ereignisse gut brauchen können und uns schon mal einüben können. Ja? Denn das ist das, was uns ruhig macht. Er ist der Mächtige. Er ist der, der wirklich die Welt regiert und der die Welt überwunden hat. Und deshalb dürfen auch wir Überwinder sein. Wir dürfen die Feindseligkeit der Welt überwinden. Sie kann uns eigentlich nur innerlich stärken und näher zum Herrn bringen. Wir dürfen die Schwierigkeiten annehmen, die Gott uns verordnet. Gott bewahrt uns nicht vor Schwierigkeiten, auch nicht vor Leiden. Das hat er nie versprochen. Sondern er bringt uns durch, mitten in den Schwierigkeiten und Leiden. Er trägt uns durch, dass wir Überwinder sind. Und da möchte ich zum Abschluss noch zwei Bibelworte auch lesen aus dem ersten Johannesbrief, die auch sehr, sehr tröstlich sind und die anknüpfen eigentlich an das, was der Herr Jesus in Johannes 16 gesagt hat. 1. Johannes 4, Vers 4. Kinder, ihr seid aus Gott und habt jene überwunden, nämlich die Antichristen. Weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Ich sage, damit dürfen wir rechnen. Erstens, wir sind aus Gott. Wir sind nicht von dieser Welt. Wir teilen nicht die Sorgen, die Hoffnungen dieser Welt, sondern wir sind Kinder Gottes. Unsere Heimat ist der Himmel. Dorthin bringt uns der Herr. Das ist unsere Zukunftshoffnung. Und alles, was hier geschieht, ist letztlich nur vorläufig und zweitrangig und kann uns nicht wirklich brechen, niederdrücken, überwinden. Das geht gar nicht. Beim Kind Gottes. Ihr seid aus Gott. Und auf der anderen Seite, der, der in euch ist. Wisst ihr, der Herr Jesus ist nicht nur um uns, sondern er ist in uns, wenn wir wirklich Kinder Gottes sind. Er wohnt in uns. Und deswegen haben wir eine innere Stärke, die die Welt gar nicht kennt. Die Welt kennt äußerlichen Heldenmut, bis hin zum Selbstmord oder zur Bereitschaft, sein Leben im Krieg wegzuwerfen. Aber die Welt kann diese innerliche Tragekraft gar nicht kennen, die wir kennen. Es kommt alles darauf an, dass wir in unserem Verhältnis mit dem Herrn Jesus im Reinen sind. Dann wird diese Kraft uns tragen, durchtragen durch die Schwierigkeiten dieser Welt. In 1. Johannes 5, Vers 4 heißt es dann, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Also auch hier noch einmal, wir dürfen diese Verheißung haben, dass wir Überwinder sein dürfen. Sogar mehr als Überwinder, sagt der Römerbrief im 8. Kapitel. Durch den Herrn Jesus, der uns geliebt hat. Wir dürfen überwinden, weil unser Gott seine Kinder durchbringt. Weil er sie trägt und beschützt, mitten in einer feindseligen und chaotischer werdenden Welt und Umgebung sind wir geborgen bei dem Herrn Jesus, sind wir geborgen in Gott. Und deshalb dürfen wir Mut fassen. Deshalb dürfen wir vorangehen und dürfen uns nicht Sorgen machen lassen oder einschüchtern lassen. Und es gilt genauso für unsere persönlichen Krisen und Herausforderungen, wie für die großen Krisen, die vielleicht auch diese Welt noch treffen werden. Wir sind in dem Herrn Jesus geborgen. Und deshalb dürfen wir getrost sein. Ich möchte zum Abschluss noch einige Verse aus dem 2. Thessalonicher Brief lesen. Im 2. Kapitel, unmittelbar nach der Schilderung der Gerichte, die den Antichristen und die Nachfolger des Antichristen in dieser Welt treffen werden, da sagt der Apostel Paulus zu den Thessalonikern, zu diesen jungen Gläubigen, Vers 13 folgende in 2. Thessalonicher 2. Wir aber sind es Gott schuldig, alle Zeit für euch zu danken, vom Herrn geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang an zur Errettung erwählt hat, in der Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit, wozu er euch berufen hat durch unser Evangelium, damit ihr die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus erlangt. Also unser Trost, unsere Festigkeit, unsere Hoffnung, das ist, dass Gott uns erwählt hat zur Errettung und dass wir die Hoffnung auf die Herrlichkeit des Herrn haben. Und dann Vers 15, so steht denn nun fest, ihr Brüder. Also wir sollen als Gläubige feststehen, nicht wanken, nicht schwanken, nicht ausrutschen, nicht hin und her rennen, sondern feststehen auf dem Felsen des Herrn Jesus. So steht nun fest, ihr Brüder, und haltet fest an den Überlieferungen, die ihr gelehrt worden seid, sei es durch ein Wort oder durch einen Brief von uns. Also das, was unserem Glauben Festigkeit gibt, das ist das Festhalten am Wort Gottes, an dem inspirierten Wort der Bibel. Und dann kommt dieser Abschlusssegen, den ich auch an den Abschluss stellen möchte. Er selbst aber, unser Herr Jesus Christus und unser Gott und Vater, der uns geliebt hat und uns einen ewigen Trost und eine gute Hoffnung gegeben hat durch Gnade. Er tröste eure Herzen und stärke euch in jedem guten Wort und Werk. Amen.